Heute gehen wir gemeinsam 10 Prüfungsfragen aus der Ernährungsberater-Lizenz durch, damit du für die Prüfung üben kannst, damit du darauf gut vorbereitet bist. Wenn du woanders deine Ernährungsberater-Lizenz machst, außerhalb der KF-Akademie, kann es natürlich sein, dass ihr da andere Fragen habt, beziehungsweise dass das Ganze auch nicht so in die Tiefe geht, weil wir bei uns, bei der KF-Akademie, wollen natürlich immer viel Wissen vermitteln, damit unsere Teilnehmer auch wirklich was lernen, damit sie danach auch wirklich gute Ernährungsberater sind. Deswegen kann es sein, dass es hier teilweise ein bisschen mehr ins Detail geht. Und selbst wenn du jetzt keine Ernährungsberater-Lizenz gerade machst, kannst du trotzdem aus diesem Video hier was lernen, weil ich werde immer wieder mal dazu erklären, was richtig gewesen wäre, und daraus kannst du auch schon gute Informationen ziehen. Also wir fangen an mit den ersten beiden Fragen, die sind ein bisschen mehr statistisch, aber sind trotzdem sehr interessant. Und zwar, wie viel Prozent der Deutschen sind mindestens übergewichtig, also übergewichtig und hat alle Adipositas-Stufen? Ja? Sind es A 40%, B 50%, C 60% oder D 70%? Ja, jetzt kannst du mal kurz überlegen, was du schätzen würdest, wie viele Leute übergewichtig sind. Und Antwort C ist eben richtig. Ja, es sind 60% der Deutschen sind übergewichtig, und das ist wirklich eine enorm hohe Zahl, finde ich. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, dass es uns Ernährungsberater, Fitnesstrainer, Personal Trainer gibt, damit wir den Leuten eben besser helfen können, abzunehmen, vom Übergewicht wegzukommen, weil Übergewicht ist auch wieder ein Risikofaktor für viele andere Krankheiten. Und deswegen ist es natürlich besser, wenn man nicht übergewichtig ist, was jetzt die Gesundheit betrifft. Ja. So, das ist erstmal schon eine interessante Zahl, also mindestens 60% sind übergewichtig. So, die zweite interessante Zahl, die kommt jetzt, und zwar, wie viel Prozent der Deutschen sind stark übergewichtig, also mindestens Adipositas Grad 1? Ja, sind es A 15%, B 25%, C 35% oder D 45%? Und hier ist die richtige Antwort 25%. Das heißt, ein Viertel aller Deutschen hat sogar eine Krankheit, also Fettleibigkeit Grad 1, Adipositas Grad 1. Das heißt, das ist auch schon mal eine große Zahl, finde ich, und das zeigt wieder mal, wie sehr eben Ernährungsberater und Fitness- und Personal Trainer gefragt sind. Und was ich gerade gesagt habe, diese 60%, da sind natürlich die 25% schon mit eingeschlossen. Also es ist nicht so, dass jetzt 60% übergewichtig sind und 25% sind Adipositas Grad 1, dann sind es insgesamt 85%, sondern diese 25% sind in den 60% schon mit drin. Ja. Und wann gilt man als übergewichtig? Wenn man eben ein BMI hat über 25, bis 30, das ist Übergewicht, und ab 30 ist in den Adipositas Grad 1. Und wenn jetzt wieder der eine oder andere vielleicht auch sagen möchte, aber BMI, das kann man auch nicht so genau sagen, weil die Muskulatur, die man hat, die zählt ja da auch mit dazu, und Muskulatur wiegt ja natürlich viel mehr als Fett und so weiter und so fort. Ja, das stimmt auch, es macht auch für Sportler weniger Sinn, das Ganze mit dem BMI zu berechnen, aber für die meisten aus der normalen Bevölkerung, die nicht so viel Kraftsport vor allem auch machen, da trifft dieser BMI doch auch gut zu, und das ist ein guter Indikator, um über die große Masse zu bestimmen, wie das damit im Übergewicht aussieht. Ja, also bei Kraftsportlern ist es ein bisschen anders, weil die haben halt mehr Muskulatur, das wiegt mehr, da ist es nicht so aussagekräftig, aber bei 90% der Bevölkerung ist es eigentlich schon mal sehr gut aussagekräftig. Deswegen kann man das schon hier als Referenz hernehmen, diesen BMI. Ja? So, das waren die ersten zwei Fragen, so ein bisschen statistisch. Ja, und dann schauen wir uns eben noch weitere Fragen hier aus der Ernährungsberater-Lizenz an. Ja, und zwar, es gibt jetzt hier auch erstmal Fragen zu den einzelnen Makro-Mikronährstoffen. Ja, und auch der zweite Teil der Ernährungsberater-Lizenz, da geht dann noch mal ein bisschen mehr um die Praxis. Vielleicht mache ich da auch noch mal einen extra Podcast oder Video für diese Fragen. Aber heute geht es erstmal so ein bisschen mehr um die Makronährstoffe. Ja? Und um auch Verdauung. Und die erste Frage lautet, welche Aussage trifft zu? Ja, oder die dritte Frage lautet, welche Aussage trifft zu? Der Leistungsumsatz wird als Vielfaches vom Grund- bzw. Ruheumsatz angegeben. Und das ist richtig. Ja? Das ist ein Vielfaches, heißt einfach, das heißt, es muss ja nicht sein, dass es viel, viel mehr ist, sondern es kann eben auch sein, dass das eben die Grundlage ist, und davon wird das Ganze berechnet. Ja? Also wenn man zum Beispiel, also das ist dieser PAL-Wert, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Ja? Und der PAL-Wert, wenn man zum Beispiel so ein typischer Büroarbeiter ist, liegt so bei 1,4 bis 1,5. Ne? Und dann nimmt man eben den Grundumsatz, rechnet das mal 1,4 oder 1,5 und hat dann eben den Leistungsumsatz, der dann nochmal oben drauf kommt. Ja? Bei einer gehenden, stehenden Tätigkeit, also wenn man die ganze Zeit aktiv ist, zum Beispiel, wie gesagt, auch als Fitness- oder Personal Trainer, dann hat man schon einen PAL-Wert von 1,8 bis 1,9. Also das ist schon mal deutlich höher. Ja? Und das stimmt auf jeden Fall, dass der Leistungsumsatz eben als ein Vielfaches vom Grund- bzw. Ruheumsatz angegeben wird. So, dann Antwort B ist, die nahrungsinduzierte Thermogenese ist von allen Makronährstoffen bei Fett am höchsten. Das stimmt nicht. Was bedeutet nahrungsinduzierte Thermogenese? Das heißt, wie viel Energie wird beim Verdauen dieses Makronährstoffes vom Körper verbraucht? Ja, also der Körper braucht ja auch Energie für die Verdauung. Und das ist eben so, dass zum Beispiel Alkohol und Protein ungefähr 18-25% von den Kalorien, die man aufnimmt, wird für die Verdauung aufgewendet. Ja, also es ist anstrengender für den Körper, sozusagen Alkohol und Protein zu verdauen, als zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fett. Weil Kohlenhydrate sind es nur 4-7%, bei Fett sind es eben 2-4%. Und ja, deswegen kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, in deiner Diät den Eiweißkonsum zu erhöhen, weil einfach schon auch die nahrungsinduzierte Thermogenese hier höher ist. Ja? Dann C, der Grund- bzw. Ruheumsatz ist abhängig vom Alltag und Beruf einer Person. Muss man mal ganz genau schauen, ja. Grund- und Ruheumsatz abhängig von Alltag und Beruf einer Person. Das ist falsch. Das wäre dann der Leistungsumsatz. Der Grund- und Ruheumsatz hat erstmal nur das, das ist genau der Umsatz, den man braucht, oder das ist genau die Energie, die man braucht, wenn man den ganzen Tag nur im Bett liegen würde und sich nicht bewegen würde. Ja, also für die Aufrechterhaltung der Körperfunktion, das ist eben der Ruhe- bzw. Grundumsatz. Ja, nicht verwechseln. Und dann D, der Energiebedarf bei einer Person setzt sich aus dem Grundumsatz, Leistungsumsatz und der nahrungsinduzierten Thermogenese zusammen. Und das ist absolut korrekt. Ja, das ist dann eben unser Energiebedarf. So, dann schauen wir direkt weiter mit einer anderen Frage zum Thema Verdauung. Und zwar, welche Aussage in Bezug auf das Kauen bzw. Schlucken ist korrekt? A, das Kauen löst teilweise bereits das Sättigungsgefühl aus. Und das ist richtig. Ja. Also man sieht auch wieder hier, dass alleine schon psychologische Faktoren, also einfach das, was ich im Mund habe, ja, führt schon dazu, dass ich gesättigt bin. Das heißt, also auch dieses Sättigungsgefühl hat viele Einflussfaktoren und nicht nur irgendwie die Fülle des Magens ist ein Einflussfaktor, sondern zum Beispiel auch, wie meine Psyche dabei sich abspielt. Ja. Also alleine das Kauen, ja, alleine, dass ich was im Mund habe, kann schon dazu führen, dass das Sättigungsgefühl ein bisschen eintritt. Ja. So, dann B, wer eine Gewichtsreduktion anstrebt, profitiert davon, relativ häufig zu kauen. Das ist auch korrekt. Ja. Dann C, während dem Schlucken verschließt der Kehldeckel die Luftröhre. Das ist auch korrekt, weil sonst würden wir das Ganze in die Luftröhre bekommen. Und das wäre dann nicht so gut. Ja, das ist dann dieses klassische Verschlucken. Und wenn man sich verschluckt, dann muss man das wieder raushusten. Ja. Und D, über das Verdauungsenzym Amylase beginnt die Verdauung der Kohlenhydrate bereits im Mund. Und das ist auch komplett korrekt. Ja. Amylase ist ein Enzym, was eben schon mal zum Beispiel langkettige Kohlenhydrate im Mund schon mal etwas aufspaltet und schon mal zu ja, Monodisacchariden ein bisschen aufspaltet. Ja. Und dadurch fühlt sich zum Beispiel auch, das ist das klassische Beispiel mit dem Brot. Ja. Wenn man jetzt Brot, Vollkornbrot, eine Minute lang kaut, ja, dann hat das danach eine Minute so einen süßlichen Geschmack. Und das liegt eben an der Amylase, weil dieses Enzym schon mal diese Polysaccharide, also die langkettigen Kohlenhydrate, aufspaltet ja, in einzelnen Zuckermoleküle und das schmeckt dann so ein bisschen süß. Ja. Das ist dieses typische Beispiel davon. So, dann geht es weiter mit dem Thema Fett. Ja, und zwar, wieso sollte ein Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis von maximal 5:1 angestrebt werden? Also warum ist das das empfohlene Verhältnis? A, da Omega-6-Fettsäuren ungesund sind. Das stimmt nicht. Ja, also Omega-6-Fettsäuren sind nicht per se ungesund, das ist einfach falsch. Ja. Da Omega-6-Fettsäuren sich negativ auf das Immunsystem auswirken. Das ist auch nicht korrekt. Ja, stimmt einfach nicht. Und C, damit nicht zu viele Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden, das ist auch nicht korrekt, weil in Deutschland oder in der westlichen Welt ist eher das Problem, dass wir zu viele Omega-6-Fettsäuren zunehmen, als zu viele Omega-3-Fettsäuren. Oder D, da Alpha-Linolensäure und Linolsäure um dasselbe Enzymsystem konkurrieren. Und das ist absolut korrekt und ich möchte nur ganz grob erklären, was es damit auf sich hat. In der Ernährungsberater-Lizenz bei uns wird das natürlich ganz genau erklärt, warum, was es mit diesem Enzymsystem auf sich hat. Aber ihr müsst euch so vorstellen, ja, also Alpha-Linolensäuren sind eben Omega-3-Fettsäure, ist eine Omega-3-Fettsäure und Linolsäure ist eben eine Omega-6-Fettsäure. Und diese werden im Körper umgewandelt, ja, die Omega-3-Fettsäure eben zu EPA und DHA und die Linolsäure wird dann eben umgewandelt in AA, also Arachidonsäure. Ja. Und diese Umwandlung, ja, also wenn wir jetzt da sozusagen zu viel von diesen Omega-6-Fettsäuren konsumieren, dann wird eben sehr, sehr viel anteilig an Omega-6-Fettsäuren auch umgewandelt, ja, weil eben diese gleichen Enzyme dafür verantwortlich sind. Ja. Und wenn eben zu viele Omega-6-Fettsäuren vorhanden sind und viele umgewandelt werden und es die gleichen Enzyme machen, dann ist eben für Omega-3 nur noch wenig übrig, wenig von diesen Enzymen, ja. Und das führt dann dazu, dass wir wenig dieser EPA und DHA umgewandelt bekommen, weil eben zu viele Omega-6-Fettsäuren dieses Enzym verbrauchen sozusagen. Ich hoffe, das war relativ einfach und verständlich erklärt. Ja. Wie gesagt, in der Ernährungsberater-Lizenz gehen wir noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Aber dadurch, dass sie immer dasselbe Enzymsystem konkurrieren, muss das Verhältnis ungefähr gleich sein, damit wir eben auch genug EPA und DHA produzieren können durch diese Alpha-Linolensäure. Ja, also ein bisschen tricky das Thema, aber ich hoffe, du hast es ein bisschen verstanden und in der Ernährungsberater-Lizenz wird es, wie gesagt, noch ein bisschen besser erklärt. Dann, nächste Frage. Welche Aussage trifft zu? A. Polysaccharide lassen den Blutzucker tendenziell langsamer als Monosaccharide ansteigen. Das ist komplett korrekt. Ja, Polysaccharide sind halt langkettige Kohlenhydrate, ja, und diese müssen erst im Körper gespalten werden, einzelne Zuckermoleküle, einzelne Monosaccharide, ja, und deswegen ist eben die Aufnahme hier langsamer, ne, und deswegen steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht so schnell an, weil sie eben langsamer ins Blut kommen. Ja. Dann B, die Zufuhr von Lebensmitteln, die den Blutzucker rasch ansteigen lassen, stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der Entstehung von Diabetes mellitus Typ 2. Und das ist auch korrekt. Ja. Also häufig hast du ja vielleicht schon mal gehört, ja, Diabetes wird ja auch die Zuckerkrankheit genannt und Zucker ist für Diabetes verantwortlich und so weiter und so fort. Da weiß man aber heutzutage, dass eben das nicht so ist, beziehungsweise dass es nicht mit der Entstehung von Diabetes in Zusammenhang steht, der Zuckerkonsum, sondern dass eben noch viele andere Faktoren auch mit einfließen. Ja. Und wenn dich das Thema weiter interessiert, dann würde ich dir mal entweder die Ernährungsberater-Lizenz natürlich empfehlen, da erklären wir es ganz genau. Oder ich habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht, und zwar die Wahrheit über Zucker, und da habe ich das auch mal ein bisschen genau erklärt, wie das da mit Diabetes zusammenhängt. Ja, dann Antwort C, der glykämische Index ist im Vergleich zur glykämischen Last aussagekräftiger. Das ist falsch, wenn, dann wäre die glykämische Last aussagekräftiger, aber wir schauen uns mal Antwort D an, und dann wirst du nochmal was anderes merken zu diesen beiden Themen. Ja, und zwar, weder die DGE und noch die EFSA empfehlen den glykämischen Index bzw. die glykämische Last in besonderem Ausmaß bei der Ernährungsplanung zu berücksichtigen. Und das ist komplett korrekt. Das bedeutet, wir müssen das nicht unbedingt groß beachten, ja, weil wir eben andere Dinge beachten sollten in der Ernährung, aber jetzt nicht unbedingt glykämische Last oder glykämischen Index. Ja. Also das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, ja, und Zucker, auf das Thema Zucker und Blutzuckeranstieg und so weiter gehen wir eben auch sehr genau in der Ernährungsplanlizenz darauf ein, ja, was es da für Mythen gibt und was da eine landläufige Meinung ist, aber die eigentlich schon komplett wieder widerlegt ist. So. Dann die nächste Frage. Welche Aussage trifft zu? Es geht wieder um Fett, und zwar geht es um Öle. Und zwar A. Öle mit einem großen Anteil an gesättigten und einfach gesättigten Fettsäuren eignen sich für das Anbraten. Das ist korrekt. Ja, diese Fette haben eben einfach eine Struktur, ne, oder gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren haben einfach eine Struktur, die einfach beständiger ist, ja, aufgrund der Molekülanlagerung, ja, und die eben nicht so schnell umgangssprachlich auseinanderbricht, ja, bei Erhitzung. Ne? Und das wird natürlich auch wieder genau erklärt, was da diese chemische Aufbau damit zu tun hat, ja, und warum die dann hitzebeständiger sind, das kannst du schon mal merken. Ja? So, dann B, Öle mit einem großen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren eignen sich für das Anbraten, das stimmt eben nicht. Ja? Da hat eben auch wieder diese Struktur dieses Öls etwas damit zu tun, dass es einfach nicht so hitzebeständig ist. Ja? Dann C, raffinierte Öle sind hitzebeständiger als kaltgepresste Öle, das stimmt, ja? Weil raffinierte Öle sind eben industriell verarbeitet, dadurch halt nicht mehr, und dadurch sind sie halt einfach auch hitzebeständiger durch diese industrielle Verarbeitung, und kaltgepresste Öle sind das eben nicht. Ja? Also die sind einfach nur kaltgepresst, wie es eben schon noch so heißt, ja? Und deswegen sind die halt nicht so hitzebeständig aufgrund ihrer Struktur. So. Und D ist folgendes, und zwar extranatives Olivenöl ist für das Anbraten ungeeignet. Jetzt könnte man vielleicht meinen, ja, dass, weil ich gerade gesagt habe, erstmal müssen wir Folgendes klären. Ja. Natives Olivenöl ist das gleiche wie kaltgepresstes Olivenöl. Also nativ und kaltgepresst ist eben eigentlich so ein Synonym. Ja. So, und jetzt könnte man meinen, okay, gerade habe ich ja gesagt, kaltgepresste Öle eignen sich nicht so gut wie raffinierte Öle oder sind nicht so hitzebeständig wie raffinierte Öle. Ja. Aber hier ist es das Ding, dass es hier extra natives Olivenöl ist. Und extra natives Olivenöl ist wieder so verarbeitet, ja, dass es eben hitzestabiler ist, hitzebeständiger ist. Also kann ich dir empfehlen, eben extra natives Olivenöl kannst du auf jeden Fall zum Braten verwenden und musst dann eben nicht auf raffinierte Öle zurückgreifen. Ja. Also einfach immer drauf schauen, dass der extra nativ auf der Packung draufsteht, und dann ist das nicht schlecht. Ja? Ein Biosiegel ist vielleicht auch manchmal nicht schlecht, ne? Aber das ist dann immer die eigene Entscheidung, was man da für das Braten hernehmen möchte. So, dann haben wir noch drei Fragen. Und zwar, welche Aussage trifft zu? Im Vergleich zu tierischen Proteinquellen haben pflanzliche im Schnitt eine geringe biologische Wertigkeit. Das stimmt. Ja? Also im Durchschnitt, ja, ist die biologische Wertigkeit von pflanzlichen Proteinquellen einfach geringer. Das stimmt. Ja? Zwei Drittel der Weltbevölkerung gelten als laktoseintolerant. Das stimmt auch. Ja. Also, dass man eben Laktose verträgt, so wie hier in Deutschland zum Beispiel oder in westlichen Ländern, ist nicht ganz normal. Und zwei Drittel der anderen Länder oder der Welt können eben gar keine Laktose wirklich verarbeiten. Ja. Gerade eben so asiatische und afrikanische Länder oder der Bevölkerung fällt es da ein bisschen schwerer. Ja. In der Lizenz haben wir auch so eine komplette Weltkarte, wie das so aufgezeichnet ist. Ne. Das ist auch recht interessant. Dann C, auch durch die Kombination pflanzlicher Proteinquellen entsteht kein vollständiges Aminosäureprofil. Das ist falsch, weil wenn man eben pflanzliche Proteinquellen gut kombiniert, da entsteht ein gutes Aminosäureprofil, und wir können eben den Bedarf an allen essentiellen Aminosäuren sehr gut auch in der pflanzlichen Ernährung decken. Das ist kein Problem. Und D, Es besteht ein begründeter Verdacht für den Zusammenhang zwischen der Entstehung von Prostatakrebs und dem übermäßigen Konsum von Kuhmilch. Und das stimmt auch, ja, also da gibt es, wie gesagt, einen Verdacht für einen Zusammenhang, ja, und da bin ich auch mal genauer in einem Video drauf eingegangen, natürlich auch in der Ernährungsweise-Lizenz, aber auch in einem Video, das Ganze kostenlos ansehen, und das heißt die Wahrheit über Milch, ne? Das haben wir auch rausgebracht, das Video, das ist auch sehr interessant, kannst du dir gerne mal anschauen. Dann die letzten zwei Fragen. Welche Aussage in Bezug auf Ballaststoffe trifft zu? A. Je 1000 Kalorien aufgenommener Energie sollte man mindestens 4,6 Gramm Ballaststoffe zuführen. Und das ist falsch, das ist zu wenig, denn die richtige Antwort ist Antwort B. Und zwar, je 1000 Kalorien sollte man mindestens 14,6 Ballaststoffe zuführen. Das wäre dann sozusagen das Richtige davon. Also haben wir A und B schon abgehakt. Dann C, die Deutschen nehmen im Schnitt zu wenig Ballaststoffe zu sich. Das stimmt auch, ja. Also man sollte ein bisschen mehr Ballaststoffe konsumieren im Schnitt in Deutschland. Und D, die maximal verträgliche Menge an Ballaststoffen ist individuell. Und das stimmt auch, ja. Man kann ein bisschen Probleme im Magen-Darm-Trakt bekommen, wenn man zu viele Ballaststoffe konsumiert, ja. Und es kommt auch mal wieder drauf an, ne? Wie hoch ist der Energiebedarf? Ist man zum Beispiel Kind, Jugendlich, Erwachsen, Alt, Schwanger, nicht Schwanger, ja? All diese ganzen Sachen spielen dann eine Rolle. Und es wurde eben noch von keinem Gremium, von keinem Fachgremium eine Obergrenze bestimmt, was die maximal verträgliche Menge an Ballaststoffen betrifft. So, letzte Frage. Welche Aussage in Bezug auf Alkohol trifft zu? A. Der negative Effekt auf die muskuläre Proteinbiosynthese kann durch Protein nach dem Training bzw. vor dem Alkoholkonsum etwas abgefedert werden. Und das stimmt. Das bedeutet, wenn du vorhast, ja, zu trainieren und danach vielleicht feiern zu gehen oder Alkohol zu konsumieren, dann trink doch danach einen Proteinshake, dann hast du es so ein bisschen abgefedert. Natürlich ist es besser für den Körper, natürlich, wenn du keinen Alkohol konsumierst. Ja, wenn es unbedingt sein muss, dann lieber halt davor nochmal einen Proteinshake. Das kann sozusagen diesen negativen Effekt ein bisschen abfedern. Dann B, 1 Gramm Alkohol liefert ca. 2 Kalorien. Nein, das ist falsch. Alkohol liefert 7,1 Kalorien. Dann C, Alkohol wird vorwiegend im Dickdarm absorbiert. Das stimmt natürlich auch nicht. Und dann D, sehr geringe Mengen Alkohol wirken sich nicht negativ auf den Testosteronspiegel aus. Und das ist richtig. Aber da müssen die Mengen, wie gesagt, sehr gering sein, ne? Und wenn man jetzt jeden Tag ein, zwei Bier trinkt, dann ist das natürlich dann nicht so gut. Ja? Und das waren jetzt einfach mal 10 Fragen aus der Ernährungsberater-Lizenz, beziehungsweise mit Themen, die die Ernährungsberater-Lizenz betreffen. Ja, wenn du noch keine Ernährungsberater-Lizenz machst, dann schau dir gerne mal die Ernährungsberater-Lizenz an. Unter kfakademie/demo kannst du dir sogar kostenlos die erste Lektion der Ernährungsberater-Lizenz sichern und dir das Ganze mal anschauen, kostenlos und unverbindlich, und kannst das Ganze mal testen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, dein Tim Kneitzig, Karriere als Fitnesstrainer, Akademie, und ciao.